Herzlich willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin.
Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin. Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Und heute geht es um eine, ja, wirklich faszinierende Eigenschaft von Bitcoin. Eine Frage, die immer wieder kommt. Warum gibt es eigentlich nur maximal 21 Millionen davon? Genau, nicht 20, nicht 22, sondern exakt 21 Millionen.
Wir schauen uns heute mal an, was hinter dieser Zahl steckt, wie diese Begrenzung technisch überhaupt funktioniert und welche enormen Auswirkungen das Ganze hat.
Absolut. Das ist ja quasi das Herzstück der Idee von Bitcoin als digitales Gold, diese digitale Knappheit.
Stimmt. Lass uns da direkt einsteigen. Die erste große Sache ist ja diese Revolution der digitalen Knappheit.
Mhm.
Normalerweise bei unserem Geld, Euro, Dollar, da können die Zentralbanken ja theoretisch unendlich viel drucken. Ja. Und tun es ja auch oft genug.
Mit der bekannten Folge. Inflation, Wertverlust.
Genau. Gold ist zwar knapp, aber das ist halt physisch. Man muss es lagern, transportieren.
Richtig. Und die Vision von Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin, war es eben, ein digitales System zu schaffen, dessen Knappheit mathematisch garantiert ist. Ähnlich wie bei Gold, aber eben digital.
Und die Lösung war dann, dieses feste Limit von 21 Millionen direkt in den Code von Bitcoin einzubauen.
Exakt. Das ist der Kern. Das Vertrauen basiert hier nicht auf einer Institution wie einer Zentralbank, der man glauben muss,
sondern
auf unveränderbarer Mathematik und dem offenen Code, den jeder einsehen kann. Das ist ein fundamental anderer Ansatz.
Okay, aber eine Frage, die oft kommt. Könnte man dieses Limit nicht doch ändern, wenn sich alle einig wären? Ist das wirklich so unveränderbar?
Das ist eine berechtigte Frage. Technisch gesehen bräuchte es einen weltweiten Konsens. Also fast alle Miner, Node-Betreiber, Entwickler, Nutzer müssten zustimmen.
Und das ist?
Unrealistisch. Das gilt als praktisch unmöglich. Und vor allem, warum sollte man das tun? Es würde ja das Grundprinzip, die garantierte Knappheit, zerstören. Das ist ja gerade der Wert von Bitcoin.
Verstehe. Das wäre, als würden Goldbesitzer beschließen, Gold plötzlich wertlos zu machen.
Ganz genau. Diese garantierte Knappheit macht Bitcoin eben zur ersten wirklich knappen digitalen Ressource. Völlig anders als Fiat-Geld, das politischen Entscheidungen unterliegt.
Okay, das ist die Idee dahinter. Aber wie entsteht diese Knappheit denn technisch? Die 21 Millionen fallen ja nicht vom Himmel.
Nein, dafür gibt es einen eingebauten Mechanismus, der auch im Code festgelegt ist. Das sogenannte Halving.
Halving, Halbierung. Das habe ich schon gehört.
Genau. Das bedeutet, die Belohnung, die Miner für das Erstellen neuer Blöcke bekommen, also für das Verarbeiten von Transaktionen und Sichern des Netzwerks, die halbiert sich etwa alle 4 Jahre.
Und diese Belohnung besteht aus neu geschaffenen Bitcoins.
Korrekt. Alle 210.000 Blöcke, was ungefähr 4 Jahren entspricht, wird diese Belohnung halbiert.
Kannst du da mal Zahlen nennen? Wie war das am Anfang?
Klar. Ganz am Anfang, 2009, gab es 50 Bitcoin pro Block. Nach dem ersten Halving 2012 waren es nur noch 25.
Okay.
2016 dann 12,5. 2020 waren es 6,25 Bitcoin pro Block.
Und jetzt, seit dem letzten Halving 2024?
Seit April 2024 sind wir bei 3,125 Bitcoin pro neuem Block. Und das geht immer so weiter.
Immer weiter halbiert, halbiert, halbiert? Bis wann?
Bis die Belohnung praktisch null ist. Das wird so um das Jahr 2140 erwartet. Dann ist der letzte winzige Bruchteil eines Bitcoins geschürft.
Und dann ist die Gesamtmenge von 21 Millionen erreicht und es kommen keine neuen mehr dazu.
Genau dann ist Schluss. Das Angebot ist dann fix. Für immer.
Das ist schon ein cleveres ökonomisches Design, diese planmäßige Verknappung.
Absolut. Und das führt eben zu dieser deflationären Eigenschaft.
Deflationär, also das Gegenteil von Inflation. Der Wert steigt tendenziell.
Genau. Während Fiat-Geld durch mehr Druck an Wert verliert, wird Bitcoin durch die Verknappung tendenziell wertstabiler, beziehungsweise seine Kaufkraft kann langfristig steigen. Natürlich immer abhängig von der Nachfrage. Was ja auch die Frage aufwirft, wird Bitcoin durch diese Begrenzung automatisch immer teurer? Man sieht ja oft nach den Halvings Preissteigerungen, diese Zyklen. Historisch gab es diese Korrelation, oft. Ja? Die Angebotsreduktion trifft auf gleichbleibende oder steigende Nachfrage, das treibt den Preis. Aber eine Garantie ist das natürlich nicht. Der Markt ist komplex, da spielen viele Faktoren rein. Aber die Tendenz zur Wertsteigerung durch Verknappung ist systemimmanent.
Okay, das Halving erklärt also das Wie. Aber jetzt nochmal zurück zur Zahl selbst. Warum ausgerechnet 21 Millionen? Klingt doch irgendwie willkürlich.
Auf den ersten Blick vielleicht. Aber die Zahl ergibt sich mathematisch aus dem Halving-Prozess.
Ach ja, wie denn? Man muss die Blockbelohnungen über die Zeit aufsummieren. Also 210.000 Blöcke mal 50 Bitcoin plus 210.000 Blöcke mal 25 Bitcoin plus 210.000 mal 12,5 und so weiter. Ah, okay, das ist eine mathematische Reihe.
Eine geometrische Reihe, genau. Und der Grenzwert, dem sich diese Summe annähert, wenn man das unendlich weiterführt, der liegt eben bei ziemlich genau 221 Millionen.
Verstehe. Also eine logische Konsequenz des Designs. Aber gab es da nicht auch eine tiefere Absicht von Satoshi? Dieses digitales Gold-Ding?
Das ist die gängigste Interpretation, ja? Satoshi wollte wohl eine digitale Parallele zu Gold schaffen. Ein knappes Gut, dessen Erzeugung Aufwand kostet, das Mining. Gold ist ja auch nicht unendlich vorhanden.
Und 21 Millionen war dann vielleicht einfach eine Zahl, die gut gepasst hat im Rahmen dieses Halving-Schemas?
So wird es oft gesehen. Es ist eine Zahl, die sich aus den Parametern ergibt und gleichzeitig diese Idee der Knappheit gut symbolisiert.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch die Teilbarkeit. Das wird oft vergessen. Wenn ein Bitcoin mal extrem viel wert ist,
genau,
dann braucht man kleinere Einheiten. Und da ist Bitcoin extrem flexibel. Jeder einzelne Bitcoin ist teilbar in 100 Millionen kleinste Einheiten.
100 Millionen? Wow. Wie heißen die?
Die heißen Satoshis oder kurz Sats. Zu Ehren von Satoshi Nakamoto.
Also 21 Millionen Bitcoin mal 100 Millionen Sats pro Bitcoin. Das sind, 2,1 Billiarden Sats. Ganz genau, 2100 Billionen kleinste Einheiten, das ist eine gigantische Zahl. Das beantwortet auch die Frage, reicht das denn für die ganze Welt? Offensichtlich ja. Absolut. Selbst wenn Bitcoin sehr wertvoll wird, gibt es genug Einheiten für alltägliche Zahlungen, auch Mikrozahlungen. Die Knappheit bezieht sich auf den Bitcoin, nicht auf die nutzbaren Einheiten. Es wird nicht zu wenig Bitcoin geben zum Handeln.
Und dann ist da noch der psychologische Faktor. Dieses feste Limit strahlt ja schon eine gewisse Verlässlichkeit aus, oder? In unserer Welt voller Inflation?
Enorm wichtig. Es schafft Vertrauen. Nicht durch das Versprechen einer Regierung, sondern durch transparenten, unveränderlichen Code. Das ist ein starkes Narrativ. Hier gibt es eine Grenze, die hält. Was die Sache ja noch knapper macht, es sind ja gar nicht alle 21 Millionen wirklich verfügbar, oder? Man hört immer von verlorenen Coins. Das stimmt. Es gibt Schätzungen, dass etwa 3 bis 4 Millionen Bitcoin als dauerhaft verloren gelten.
Wie passiert das?
Meistens durch verlorene Private Keys, also die Passwörter zum Zugriff. Defekte Festplatten ohne Backup, vergessene Zugangsdaten, Leute, die früh dabei waren und verstorben sind. Diese Coins kann niemand mehr bewegen.
Das heißt, das tatsächlich verfügbare Angebot ist noch kleiner.
Korrekt. Das verschärft die Knappheit in der Praxis noch weiter.
Okay, schauen wir mal auf die Folgen. Was bedeutet so ein deflationäres System mit hartem Limit für Wirtschaft und Gesellschaft?
Das ist eine riesige Frage. Es könnte unser Verhältnis zum Geld ändern. Unser jetziges System fördert ja eher Konsum, weil Geld an Wert verliert.
Klar, lieber heute ausgeben, als morgen weniger dafür bekommen.
Genau. Bei einem deflationären Gut wie Bitcoin könnte Sparen attraktiver werden, weil die Kaufkraft potenziell steigt. Das wäre ein Paradigmenwechsel.
Was natürlich Staaten und Zentralbanken herausfordert. Die können ja nicht einfach die Bitcoin-Menge ausweiten.
Das ist der Knackpunkt. Bitcoin entzieht sich der direkten Kontrolle. Keine künstliche Geldmengenausweitung, keine Steuerung durch Zinsen auf die gleiche Art. Das führt natürlich zu Debatten über Regulierung und die Rolle des Staates.
Aber es gibt ja auch die andere Seite, die Chance für Menschen in Ländern mit Hyperinflation zum Beispiel.
Unbedingt. In Ländern wie Venezuela, Argentinien, Türkei, Simbabwe, wo die eigene Währung extrem an Wert verliert, da nutzen Menschen Bitcoin schon heute als Wertspeicher. Als Schutz vor staatlicher Willkür und Geldentwertung.
Weil es global ist und eben diese garantierte Knappheit hat.
Genau. Es ist eine Alternative, wenn das staatliche System versankt.
Könnte Bitcoin durch diese Knappheit und Neutralität vielleicht sogar langfristig zu einer Art globalem Wertmaßstab werden? So eine Art neutrale Reserve?
Das ist die große Vision vieler Befürworter. Ein globales, neutrales Geld, das keiner Nation gehört und dessen Regeln nicht geändert werden können. Ob das passiert, weiß natürlich niemand. Aber die Knappheit ist die Basis dafür. Eine letzte große Frage. Was passiert eigentlich nach 2140, wenn alle Bitcoins geschürft sind? Läuft das Netzwerk dann einfach weiter?
Ja, das ist der Plan. Das Netzwerk muss ja weiterlaufen, um Transaktionen zu bestätigen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Miner bleiben aktiv.
Aber woher kommt dann Ihr Anreiz? Wenn es keine neuen Bitcoins mehr als Belohnung gibt?
Dann bekommen Sie Ihre Belohnung ausschließlich aus den Transaktionsgebühren.
Ah, die Gebühren, die man zahlt, wenn man Bitcoin sendet. Genau, die Nutzer zahlen eine kleine Gebühr, damit ihre Transaktion in einen Block aufgenommen wird. Wenn die feste Blockbelohnung wegfällt, sind diese Gebühren die einzige Einnahmequelle für die Miner.
Und die Hoffnung ist, dass diese Gebühren dann hoch genug sind, um das Mining profitabel zu halten und das Netzwerk zu sichern.
Das ist die ökonomische Theorie dahinter. Ja. Bei breiter Nutzung und hohem Transaktionsvolumen sollten die Gebühren ausreichen. Skalierungslösungen wie das Lightning Network helfen auch dabei, die Hauptblockchain effizient zu halten.
Also verschiebt sich der Fokus von der Schaffung neuer Coins auf die Sicherung und den Umlauf der bestehenden.
Genau. Bitcoin wird dann sozusagen erwachsen. Vom Spekulationsobjekt mit Neuproduktion hin zu einer etablierten Recheneinheit oder einem Wertspeicher, dessen Bestand gesichert werden muss.
Das Erreichen des Limits wäre dann quasi der symbolische Höhepunkt der Idee?
Azimut. Der Endpunkt der Vision eines dezentralen, manipulationssicheren, inflationsfreien Geldsystems.
Okay, fassen wir nochmal kurz zusammen. Die 21-Millionen-Grenze ist also kein Zufall, sondern das absolute Kernstück des Designs.
Stimmt. Sie schafft digitale Knappheit nach dem Vorbild von Gold, aber eben garantiert durch Mathematik und Code.
Das Halving setzt diese Knappheit schrittweise um und macht Bitcoin deflationär im Gegensatz zu unserem Fiat-Geld.
Richtig. Und das hat riesige ökonomische und gesellschaftliche Implikationen für Sparen, Konsum, die Rolle von Staaten und eben auch Chancen für Menschen in Krisenregionen.
Das Vertrauen basiert auf dem Code, nicht auf Institutionen. Und auch nach 2140 ist ein Weiterbetrieb durch Transaktionsgebühren vorgesehen.
Absolute Knappheit potenziell immer wertvoller wird. Wie stellt man dann sicher, dass es fair verteilt ist oder bleibt? Gerade weil die Leute, die früh dabei waren, ja massiv profitiert haben. Keine einfache Frage. Absolut nicht. Das ist eine der großen Debatten für die Zukunft.
Das war's für heute mit Einfach Bitcoin.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr.
Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist.
Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.